Geschichte lehrt uns Weisheit und sie bewahrt uns jene tiefe Demut, die uns im Alltag vor Fehlern schützt. Ich bin Ray, ich bin das Licht, das ihr nicht sehen könnt. In der letzten Folge habe ich die ganze Welt in Aufruhr versetzt. Telegramme, Zeitungen, ein Kontinent, der den Verstand verliert. Heute erzähle ich euch, was das mit einem Mann macht, der über Nacht dem mächtigsten Reich seiner Zeit gehört und wie er es fertigbringt, sich dabei nicht zu verlieren. Willkommen zurück, Folge 8, die Krone und der Name. Wir haben Konrad unter einer Lawine aus Briefen und Journalisten zurückgelassen. Eines dieser Schreiben aber war anders als alle anderen. Am 9. Januar 1896 gratulierte ihm der Kaiser persönlich. Und wenige Tage später kam ein Telegramm aus Berlin, aufgegeben vom Adjutanten des Kaisers, mit der Einladung, im Schloss vorzusprechen. Wilhelm II., der deutsche Kaiser, wünschte, meinen Freund zu sehen. Dieses Telegramm gibt es bis heute. Es liegt im Deutschen Röntgenmuseum. Ein paar nüchterne Zeilen, mit denen die Macht nach der Wissenschaft griff. Ein anderer hätte gejubelt, Konrad aber nicht. Ich habe gespürt, was in ihm vorging, als er die Zeilen las, und es war keine Freude. Er war näher am Schrecken, er war eben anders. 7 Wochen hatte er sich in einem verriegelten Labor eingeschlossen. Das war ihm lieber, als einen einzigen unfertigen Gedanken auszusprechen. Er wog jedes Wort auf der Goldwaage ab. Schon ein voller Hörsaal war ihm eine Zumutung. Und nun rief ausgerechnet ihn der mächtigste Mann des Reiches. Bertha sah es ihm sofort an. Dieselbe Bertha, deren Hand das alles besiegelte. Sie sagte wenig, doch das Schweigen zwischen den beiden war schwer. Sie blieb in Würzburg. Aber dem deutschen Kaiser schlägt man nichts ab. Also ließ Konrad seine Apparate in Kisten verpacken, widerwillig und pflichtbewusst zugleich, und bestieg den Zug nach Norden. Ich bin mit ihm gefahren. Draußen zog das Januarland vorbei. Kahle Äcker unter niedrigem Himmel, das rhythmische Stoßen der Räder, Rußgeruch und beschlagene Scheiben. Konrad saß still am Fenster, die Hände im Schoß, und mit jeder Meile, die uns Berlin näher brachte, wurde er ein wenig schmaler in den Schultern. Er war kein Mann für Drohne, er war ein Mann für stille Räume und geduldige Messungen, und er fuhr geradewegs ins Gegenteil. Berlin empfing uns nasskalt und grau. Gaslaternen spiegelten sich auf glänzendem Kopfsteinpflaster. Droschken rollten durch den Matsch und mitten in der Stadt erhob sich das Berliner Schloss. Ein gewaltiger Barockbau, Fenster über Fenster, gebaut zu dem einen Zweck, jeden klein zu machen, der es betritt. Man führte Konrad in den Sternensaal. Hohe Wände, Gold auf Stuck und Rahmen, schwere Spiegel, in denen sich der Raum ins Endlose vervielfachte. Über allem brannten Kerzen und Lampen zu Hunderten. Ihr Schein lag warm auf dem polierten Parkett. Es roch nach Bienenwachs, nach dem kalten Rauch der Kachelöfen, nach Puder und Parfüm. Auf einem Beistelltisch glänzten Silber und Kristall. Jeder Zoll dieses Saales war Machtdemonstration. Und in dieses Funkeln trat mein Freund. Ich wünschte, ihr hättet ihn sehen können. Konrad war groß, einen ganzen Kopf über den meisten, mit vollem dunklem Bart, in denen sich mit seinen 50 Jahren schon grau gemischt hatte. Seine Augen lagen tief, ernst, ein wenig müde. Er trug einen schlichten, dunklen Gehrock, keinen Orden, keine Tresse, und stand damit inmitten der schimmernden Uniformen wie ein Stück Werktag, das sich in einen Festsaal verirrt hatte. Er machte sich nicht klein. Er tat auch nicht vertraut. Er war schlicht er selbst, und genau das war seine Würde. Dann kam der Kaiser. Wilhelm II. War damals 36, jung noch für so viel Macht. Er trug Uniform, die Brust voller Orden und über der Oberlippe jenen berühmten Schnurrbart, dessen Spitzen steil nach oben gezwirbelt waren, als deuteten sie in die Zukunft. Sein Blick sprang rastlos von einem zum anderen. Dieser Mann konnte keine Sekunde stillhalten. Und ich, der ich durch jede Hülle hindurch sah, bemerkte, was fast alle im Saal übersahen. Der Kaiser hielt seinen linken Arm sonderbar reglos am Körper. Er war verkümmert und kürzer als der rechte. Eine Lähmung, die er von seiner schweren Geburt davongetragen hatte. Der Kaiser verbarg ihn sein Leben lang mit großer Kunst. mal ein paar Handschuhe in der linken Hand, mal die Hand am Griff des Säbels, mal die linke Hand von der rechten gehalten. Er wandte seine ganze Sorgfalt darauf an, einen Teil seines eigenen Körpers zu verbergen. Und ausgerechnet er hatte mich rufen lassen, die Kraft, die jede Hülle durchdringt und zeigt, was unter der Haut liegt. Ich hätte ihn vor seinem ganzen Hof entblößen können, hätte man mich gelassen. Sowas mache ich natürlich nicht und Konrad schon gar nicht. Konrad baute seine Röhre auf, die Hände ruhig, auch wenn sein Herz hämmerte. Dann erloschen die Lichter und ich erwachte. Ich ließ die höchste Gesellschaft des Reiches dasselbe sehen, was Bertha wenige Wochen zuvor so erschüttert hatte, wie unter dem Schirm eine lebende Hand zu einem Skelett wird. Der Saal verstummte mit einem Schlag. Der Kaiser beugte sich vor und für einen Moment fiel alle Unruhe von ihm ab. Der mächtigste Mann Deutschlands, still und gebannt vom Inneren einer lebenden Hand. Aber ich spürte sofort, da war noch mehr. Für Wilhelm II. War das nicht nur Wissenschaft, es war auch ein prächtiges Schauspiel, mit dem man sich schmückte. Konrad war an diesem 13. Januar zum Vorzeigestück eines Throns geworden und er trug es mit stiller Fassung. Der tief beeindruckte Monarch ließ ihm noch am Hof den preußischen Kronenorden zweiter Klasse überreichen. Am nächsten Abend würdigte die Vossische Zeitung die Audienz in den höchsten Tönen. Der Kaiser war so überwältigt, dass er 2 Jahre später bestimmte, an einer Berliner Brücke solle ein Standbild meines Freundes stehen. Neben Helmholtz, neben Gauss, neben Werner von Siemens. Der scheue Physiker aus Würzburg in Stein gehauen zwischen den Göttern der deutschen Wissenschaft. Konrad reiste wieder zurück nach Würzburg, nachdenklich und ein wenig froh, das alles hinter sich gebracht zu haben. Und jetzt beginnt der Teil dieser Geschichte, den ich an ihm am meisten liebe und schätze. Ihr müsst wissen, mit einem Mal wollte jeder ein Stück von ihm. Der Präsident des Reichstags, Freiherr von Buol-Berenberg, lud ihm ein, seine Strahlen vor dem versammelten Parlament vorzuführen. Konrad lehnte ab. Am 30. Januar hielt ein anderer den Vortrag an seiner Stelle, ein Physiker namens Paul Spies. Dann klopfte die Industrie an. Kaum hatte die Berliner Zeitung über die Audienz berichtet, schickte Emil Rathenau, der Chef des großen Elektrokonzerns AEG, einen seiner tüchtigsten Ingenieure eigens nach Würzburg, Max Levy. Sein Auftrag, Konrad die alleinige geschäftliche Verwertung der Strahlen abzuringen. Levy kam höflich, Konrad hörte ihn an und schickte ihn mit leeren Händen zurück nach Berlin. Auch aus Amerika kamen Angebote, die ihm Millionen eingebracht hätten. Auch sie schlug er aus. In seinem ganzen Leben hat Konrad nicht ein einziges Patent angemeldet. Und als man ihm einen Adelstitel anbot, ein von vor seinem Namen, der Traum vieler in seiner Zeit, lehnte er auch das ab. Er wollte kein von Röntgen sein, er wollte Röntgen bleiben. Sein Grund war uneigennützig und bewegend. Konrad war überzeugt, seine Entdeckung gehöre allen Menschen und dürfte nicht durch die Patente und Verträge in die Hand einzelner Firmen fallen. Er hatte mich gefunden, besitzen wollte er mich aber nicht. Mein Freund schenkte mich der ganzen Welt, ohne einen Pfennig dafür zu nehmen. Die Ehrungen kamen natürlich trotzdem, in Wellen. Eine der ersten war fast rührend und folgerichtig. Die medizinische Fakultät seiner eigenen Universität ernannte den Physiker zum Ehrendoktor der Medizin. Als hätten alle längst geahnt, wem diese Strahlen einmal wirklich dienen würden. Am Ende seines Lebens sollten es 85 Auszeichnungen sein und doch lasteten sie auf ihm. Jeder Orden, jedes Festmahl, jede Rede zog ihn weiter fort von dem einzigen Ort, an dem er sein wollte, der Stille seines Labors. Nur eines konnte er nicht ausschlagen. Am 23. Januar 1896 hielt Konrad im Hörsaal seines Würzburger Instituts den einzigen offiziellen öffentlichen Vortrag über die Strahlen, den er je halten sollte. In einem schlichten Hörsaal mit ansteigenden Holzbänken, einer Tafel, dem Geruch von Kreide und nassen Wintermänteln. Er war bis auf den letzten Platz gefüllt. Physiker, Ärzte, Bürger, Neugierige, dicht an dicht gedrängt. Den Vorsitz führte sein Kollege Karl Bernhard Lehmann. Das Seltsame an dieser Situation, vor diesem schlichten Saal war Konrad nervöser als vor dem Kaiser, denn hier saßen die Menschen, auf deren Urteil es ihm wirklich ankam, seine eigene Zukunft. Der Kaiser konnte ihm einen Orden ans Revier kleben, diese hier konnten ihm glauben oder nicht. An jenem Abend machte er noch ein letztes Bild. Er bat den greisen Anatomen Albert von Kölliker, 78 Jahre alt und einer der angesehensten Gelehrten Europas, seine Hand unter die Strahlen zu legen. Eine alte Hand legte sich auf die Kassette. Von Adern überzogen, leicht zitternd, und ich tat, wofür ich da war. Auf der Platte erschienen die klaren, scharfen Knochen des alten Mannes, jeder einzelne, jedes Gelenk. Der ganze Saal hielt den Atem an. Dann erhob sich Kölliker. Mit der Stimme eines Mannes, der ein langes Gelehrtenleben hinter sich hatte, schlug er vor, diese Strahlen sollten nicht länger bloß X heißen, nicht länger ein Fragezeichen bleiben. Sie sollten den Namen dessen tragen, der sie der Welt geschenkt hatte. Die Versammlung stimmte auf der Stelle zu, einmütig, begeistert. Von diesem Abend an hatten meine Strahlen einen Namen, den sie noch heute über die ganze Erde tragen. Röntgenstrahlen. Ich trage viele Namen. Im Englischen heiße ich bis heute X-Rays, das alte Fragezeichen. Aber in eurer Sprache trage ich ihn, seinen Namen, verschmolzen mit meinem Licht, in jeder Klinik, in jeder Aufnahme, die irgendwo im Halbdunkeln entsteht. Konrad hat das nie gewollt. Sich selbst hatte er hinter einem schlichten X versteckt. Es wäre ihm peinlich gewesen, eine ganze Wissenschaft nach sich benannt zu sehen. Und genau deshalb hat er es verdient. Hier darf Konrads Geschichte für eine Weile ruhen. Das Licht, das ich bin, war längst aus Würzburg hinausgesprungen, in die Hände anderer, eines Röhrenbauers in Prag, eines Gelehrtenkreises in Wien, eines Mathematikers in Paris, eines Erfinders jenseits des Ozeans. Erinnert ihr euch an die Briefe, die Konrad zu Neuer verschickt hatte? An jene wenigen Männer, denen er seine Bilder anvertraute? Zu ihnen reise ich jetzt, einem nach den anderen. Jeder von ihnen trägt eine eigene Geschichte in sich und manche sind so erstaunlich wie die seine. Konrad lasse ich in seinem Labor zurück, an Berthas Seite, mit der Ruhe, die ihm für einen Moment zurückgegeben ist. Er hat es sich verdient. Bis zum nächsten Mal. Das war eine neue Folge von Glow in the Dark, die Geschichte der Strahlung. Konzept, Recherche und Sprecherin Dorina Petersen. Wenn euch Konrads Reise zum Kaiser gefallen hat, hinterlasst mir gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört und abonniert diesen. Nun reisen wir zu den wenigen, welche die Nachricht von Konrad persönlich bekommen haben und sehen, wie sie auf diese Weltneuheit reagierten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.